So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hotelgeflüster. Heute bin ich in Frankfurt und um ganz genau zu sein, am Frankfurter Flughafen im Marriott und Sheraton Hotel. Mir gegenüber sitzt Roman Gernot. Roman, herzlich willkommen.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, dass wir quatschen können. Roman, du bist Director of F&B in diesem Hotel oder in diesen beiden Hotels eigentlich. Ja. Du hast aber A, die Welt gesehen, dazu kommen wir gleich, und B, umfassende Erfahrung in der Disziplin Culinary, also Küche, gesammelt. Erinnerst du dich, wie damals dein Weg in die Küche aussah? Warum sollte es Küche für dich sein?
Das war damals in der Realschule, als wir die Schulpraktikas machen mussten. Ich habe mir überlegt, was mache ich mit meinem Leben? Und da waren verschiedene Schulpraktikas, die ich gemacht habe. Und eines davon war in der Küche, weil mir einfach immer Kochen sehr gut gefallen hat. Wir haben das zu Hause sehr viel gemacht. Das war immer so eine Familienbeschäftigung eigentlich. Und dadurch habe ich gedacht, warum das jetzt nicht mal professionell probieren? Und bei diesem Schulpraktikum war ich dann angefixt, weil ich das wirklich super fand. Ja. Und habe dann noch auch tatsächlich noch mal ein zweites Praktikum gemacht.
Um dich abzusichern.
Um mich abzusichern, ob es auch wirklich was für mich ist. Das habe ich dann freiwillig in den Ferien gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja genau, das ist das, was ich machen will. Und so bin ich dann in die Küche gekommen.
Wo bist du dann gelandet? Also hast du direkt eine Ausbildung dann gemacht?
Ja, also nach der Realschule habe ich dann die Ausbildung gemacht. Damals war ich 16.
Ach, wow.
Genau. Und ja, 3 Jahre bei mir im Heimatort im Hotel Ritter im Durbach.
Liebe Grüße.
Genau, da habe ich dann die Ausbildung gemacht, war dann noch ein halbes Jahr ungefähr da und ja, dann Zivildienst und dann ging der Weg weiter.
Ja, ist interessant. Ne? Also wir kommen gleich auch zu deinem Werdegang. Wir haben gerade ja off record schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich finde es wahnsinnig faszinierend. Heute bist du Director of F&B, das heißt immer noch in der Disziplin Culinary. Ne? Aber nichtsdestotrotz sitzt du hier nicht in der Kochjacke, sondern im Anzug. Was würdest du sagen, wenn du zurückschaust auf die Zeit in der Küche? Was waren so Top-Learnings, die du hattest in der Zeit?
Also für mich, die Küche hat mir sehr viel auch übers Leben beigebracht. Es ist so diese Stressresistenz, die man bekommen hat. Man wird abgehärtet, definitiv. Also dieser ständige Wechsel von warm und kalt, laut, Stress, dieses High-Pace-Environment, das ist einfach das, was... Es macht sehr viel Spaß. Es fordert sehr viel, aber es macht auch richtig viel Spaß. Und es ist einfach, das gibt dir einfach nochmal Energie.
High-Pace-Environment finde ich einen guten Begriff dafür, denn ich kenne es ja nur aus der operativen Perspektive, ne? Also weil ich selber nie in der Küche war, aber durchaus auch Serviceaufgaben hatte im Laufe meiner Zeit. Und ich fand es immer spektakulär, am Pass zu stehen und zu sehen, ne? Also wirklich dieses High-Pace, ne? Diese Bewegung, dieses Organisierte, dieses, wie greifen die Rädchen ineinander, dass dann am Ende der Teller unterm Pass steht.
Ich glaube, das ist dieses typische Zahnradprinzip. Ja. Es muss einfach alles zusammenpassen, alles stimmen, dass eben dieses Gericht zu der Zeit zeitgleich mit dem nächsten Gericht am Pass steht, dass die Gäste essen können. Ja.
Jetzt hatte ich eben schon angesprochen, du hast viel Erfahrung im Ausland gesammelt. Du warst unter anderem auf Teneriffa, in Athen, auf den Seychellen, den Malediven, Jordanien, Spanien und so weiter. Also Destination, wo man sich auch gerne aufhält. Und wir kommen gleich im Detail dazu, auch zu den Hotels, in denen du warst. Und auch in denen hält man sich gerne auf. Deine erste Station im Ausland war Teneriffa. Wie kam es dazu, nach Teneriffa zu gehen von Hausach?
Genau, Hausach war meine erste Stelle als Ausgelernter quasi, nach dem Zivildienst direkt. Und ich hatte mir gedacht, ich würde mal gerne ins Ausland gehen, weil ich hatte so viele Kollegen, die mir erzählt hatten, die waren mal ein halbes Jahr da, dann mal der andere war ein halbes Jahr in einem anderen Land. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht mal ein halbes Jahr irgendwo anders hinzugehen und zusätzlich dann noch vielleicht mein Englisch zu verbessern, was damals wirklich grottenschlecht war. Und vielleicht noch eine andere Sprache lernen, wäre ja auch schön. Zumindest mal die Grundkenntnisse zu schaffen. Und dann habe ich es eben geschafft, in Teneriffa mich zu bewerben und auch dort angenommen zu werden. Und dann war ich mit dem Plan, eigentlich nur ein halbes Jahr nach Teneriffa zu gehen, bin ich dann ins Ausland gegangen.
Ja, Sheraton war es damals
genau,
schon,
genau, das war Sheraton La Caleta.
Ja, genau. Wie erinnerst du dich an die Zeit auf Teneriffa? Erster Auslandsaufenthalt, fremde Umgebung, fremde Sprache, eine Insel. Wie war das für dich?
Das erste Ankommen war eigentlich sehr herzlich, weil ich direkt vom Küchenchef und dem Sous-Chef abgeholt wurde am Flughafen. Der hat mich persönlich mit seinem Auto abgeholt. Das war schon mal super nett. Hätte ich nie erwartet, dass das passiert. Und dann hat er mich dann so ein bisschen an der Insel, der vom Flughafen ging, das ist eine halbe Stunde ungefähr gewesen, hat mir ein bisschen was erzählt. Und so hatte man dann eigentlich den Einstieg gehabt. Und Ich glaube, gerade so eine Destination wie Teneriffa, wo auch sehr viele Leute, die nicht dort einheimisch sind, arbeiten. Also es war ja, ich glaube, wir hatten 80 verschiedene Nationalitäten dort in dem Hotel. Das sind natürlich nicht Leute, die nur von Teneriffa kommen. Mhm. Und dadurch war es einfacher, auch Anschluss zu finden mit diesen Menschen zusammen. Weil man hat dann sich verabredet, man ist nach der Arbeit irgendwo hingegangen oder an den Wochenenden hat man was zusammen gemacht. Und das hat einfach so verbunden, weil wir alle nicht von dort waren im Grunde genommen und uns dann eigentlich zusammengeschlossen haben.
Und wie verbringt man seine Freizeit dann auf Teneriffa? Also wie sieht das Leben eines Jungkochs auf Teneriffa dann aus, wenn man nicht arbeitet?
Gut, damals habe ich noch tatsächlich sehr viel gefeiert.
Okay, zusammengefasst.
Ist wirklich so. Ja. Es war sehr viel Party. Ja. Wir haben sehr viel gearbeitet und mussten auch hart arbeiten. Aber dann haben wir uns auch unsere Freizeit genossen und sind weggegangen, am Strand, Party gemacht. Wir haben die Insel erkundet. Wir sind teilweise auf den Teide hochgefahren oder in den Norden von Teneriffa. Ja. Also so Sachen dann.
Du hast ja gesagt, du wolltest ein halbes Jahr dort bleiben. Wie lange warst du in Summe dann dort?
Über 2,5 Jahre auf jeden Fall.
Okay. Und dann ging es weiter für dich nach Athen.
Genau.
Wie kam es dazu, nach Athen gehen zu wollen? Das war ja auch eine Starwood-Brand damals. Genau. Ne? Heute Marriott-Brand durch den Merger. Aber wie kam es dazu, dass du dann innerhalb Starwood transferiert werden konntest?
Ich habe ja in Teneriffa als Chef de Party angefangen, in der kalten Küche. Wurde dann Outlet-Chef von einem Restaurant, dann zwei Restaurants, dann Sous-Chef und Executive Sous-Chef am Ende. Und habe mir gedacht, wo geht der Weg jetzt hin? Wo geht's weiter? Und habe mich an verschiedenen Orten beworben. Und der GM, unter dem ich eingestellt wurde, ist mittlerweile gegangen und war dann in Athen. Und als der mitbekommen hat, dass ich was suche, hat er mich dann angerufen und hat gesagt, hey, hast du Bock, nach Athen zu kommen?
Ja, das ist interessant.
Also und habe dann gesagt, auf jeden Fall, Griechenland hat mich schon immer fasziniert. Und dann hat er gesagt, okay, dann komm, flieg mal rüber für ein paar Tage und schaust dir an, ob es was für dich wäre. Bin dann rüber geflogen, ich fand es super genial dort, also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, dann ein paar Monate später habe ich dann dort angefangen.
Dann hast du plötzlich in Athen gelebt.
Genau.
Wie hast du die Sprachbarriere wahrgenommen? Also lernt man dann automatisch ein paar Worte Griechisch?
Ich musste
oder?
Ich habe auch tatsächlich dann geschafft, relativ fließend Griechisch zu sprechen.
Ach.
Habe es auch lesen können. Man musste sich einfach darauf einstellen, weil auch viele von den Orderlisten und so weiter waren halt einfach auf Griechisch geschrieben.
Ja, macht Sinn, ja.
Am Anfang war das sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich hatte auch sehr viele Köche bei mir, gerade die Älteren, die einfach kein Englisch gesprochen haben, keine andere Sprache und dann Griechisch und dann je nachdem noch einen griechischen Dialekt von irgendeinem Dorf, den selbst die Griechen schwierig verstanden haben.
Nur noch weniger.
Und da musste man dann sich dann halt am Anfang mit Händen und Füßen verständigen teilweise oder jemanden dazunehmen, der für einen übersetzt hat. Aber dann natürlich auch irgendwo, ich denke, es ist wichtig, diesen Effort einfach zu machen und auch die Sprache zu lernen. Und wenn es nur ein bisschen was ist.
Ja.
Aber das hat mir, glaube ich, das so vom Gefühl her, hat das ein ganz anderes Standing für mich gegeben, als jetzt andere, die gar nicht die Sprache lernen wollten.
Ja. Was ist es, was dir so an Athen besonders gut gefallen haben? Wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen, weil ich letztes Jahr selbst auch mal in Athen war, kurz. Was würdest du sagen, was macht diese Stadt so lebenswert?
Die Stadt Athen an sich, finde ich, dieser Mix aus Historik, also dieses Alte und dann das Moderne. Diese chaotische Stadt. Ich weiß nicht, ob du mal durch den Feierabendverkehr in Athen durchgefahren bist. Das ist abenteuerlich.
Ich hatte keinen Mietwagen, deswegen
nicht. Ich bin da öfters rumgefahren. Also es war schon sehr abenteuerlich, aber es hat mir gefallen. Es war schön. Ja. Die Mentalität hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr, sehr viele gute Freunde dort gefunden, mit denen ich auch jetzt noch in Kontakt bin. Und die mich immer fragen, wann kommst du mal wieder her nach Athen? Und ja, das war einfach schön, dort zu sein. Athen hat sehr viel zu bieten, gerade die Gastro-Szene dort. Es gibt super schöne Restaurants, griechische Küche an sich. Das ist ja mehr als nur Souvlaki und Gyros. Und da gibt es sehr viele Restaurants, die Bars, die es dort gibt. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, wenn man in Athen geht, in der einen Bar läuft Reggae, in der nächsten Hardrock. Man hat es wirklich auf Laufwegen.
Ja, und das alles so zentral ist, habe ich damals für so charmant empfunden, ne? Dass du Syntagma-Platz bist und von dort aus die Wege am Ende durch Shopping, über Bars, Restaurants, sehr komprimiert nach außen führen.
Man hat einfach alles von Fastfood-Restaurants über Fine Dining Und ist wirklich auf wirklich sehr kleinem, konzentrierten Platz.
Ja. Was in deinem CV auffällt, und da war ich natürlich wahnsinnig neidisch, weil es fantastisch klingt. Du hast 5 Jahre in echten Urlaubsparadiesen verbracht. Ja. 2 davon auf den Seychellen und weitere 3 auf den Malediven. Ja. Was sind so die Highlights, wenn du an das Inselleben, an dieses karibische Inselleben zurückdenkst?
Also man denkt immer, man kriegt so leicht den Inselkoller. Aber es gibt, auf der einen Seite, man ist ja nicht da und hat nur Freizeit. Man arbeitet natürlich, und in diesen Destinations sind halt eine 6-Tage Arbeitswoche sind ganz normal.
Ah, okay.
Also es war halt wirklich auch nur ein Tag frei, den man hatte. Aber auf den Seychellen war natürlich dann, freitags war der Abend, wo man dann ausgeht. Am Samstag hat man sich dann getroffen, irgendwo an einem Strand, hat Barbecues gemacht. Auf den Seychellen habe ich viel geangelt.
Einen Angelschein gemacht auch? Oder?
Nee, braucht man nicht. Da kann man das so machen. Das ist nicht so wie in Deutschland.
Okay, da kommt nicht die Wasserschusspolizei nach dem Angelschein. Nee, okay, gutes Learning.
Das haben wir gemacht, und dann, wie gesagt, halt Barbecues. Und es gibt auch schöne Ecken auf den Seychellen, wo man gut laufen kann, wandern kann. Also auf den Bergen oben. Das haben wir oft gemacht. Ja, und
wenn du angeln warst, hast du die Fische dann zu Hause verwertet?
Ja,
oder?
Genau. Ja? Richtig, ja. Haben wir entweder direkt am Strand dann.
Dann also so lagerfeuermäßig?
Ja, mit so einem kleinen Portable-Barbecue-Grill hatte ich immer im Auto liegen. Und mit dem sind wir dann als rumgefahren, und wenn wir dann Fisch gefangen haben, haben wir die entweder gleich vor Ort oder sind dann bei mir zu Hause.
Ja. Und auf den Malediven, wie hast du das Leben dort wahrgenommen? Also ist das sehr ähnlich von der Destination?
Nein,
oder würdest du sagen, es ist sehr unterschiedlich?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich, weil einfach die Inseln sehr viel kleiner sind. Auf den Seychellen hat man größere Inseln, wo man auch ein Auto braucht, um rumzufahren. Es gibt verschiedene Städte oder kleinere Dörfer dort. Man hat einen großen Berg in der Mitte. Und auf den Malediven, das ist einfach flach, und das sind einzelne kleine Inseln, und auf der Insel ist das Hotel und ansonsten nichts. Und da habe ich halt in diesem Stuff Village gelebt, hatte meinen einen kleinen Bungalow.
Ja.
Und ja, was ich dort gemacht habe, natürlich für die Freizeit, auch als Freizeitsausgleich, war Tauchen.
Okay.
Also wenn man nicht affin ist für Wassersport, dann ist es schon, glaube ich, sehr schwierig, dort klarzukommen. Aber ich hab dann gedacht, ich wollte mal Tauchen ausprobieren. Dann habe ich es ausprobiert, habe dann dort alle meine Tauchscheine gemacht, bis hin zum Rescue Diver.
Ach, okay.
Ja, und das war einfach genial. Und ich habe, glaube ich, in den 3 Jahren auf den Malediven habe ich wahrscheinlich über 80 Tauchgänge gemacht.
Ach Quatsch, wow. Okay.
Also teilweise auch am freien Tag mal 2 Tauchgänge gemacht, Nachttauchgänge. Das war schon schön, ja.
Ja, großartig. Du hast eben Stuff Village erwähnt. Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist wirklich dann so eine Dorfeinheit, wo Stuff zusammenlebt in unterschiedlichen Häusern?
Genau. Also dadurch, dass die Malediven natürlich ein muslimisches Land ist, hatten wir die Trennung. Es gab einen Teil für Frauen, einen Teil für Männer. Vor dem Frauenteil war dann noch die Manager und die Department Heads, die hatten ihre Bungalows. Und dann gab es diesen größeren Teil für die männlichen Mitarbeiter, der dann einfach, da gab es dann sowohl Einzelbettzimmer als auch 2 bis hin zu 6 Bettzimmer, die sich dann geteilt wurden von den Staff. Und es war wirklich so ein eingezäunter Bereich auf der Insel. Und die hatten da aber, also vom Entertainment her war da echt viel. Wir hatten...
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Hatten Volleyball-Court, also olympischer Volleyball-Court. Da wurden auch Meisterschaften ausgetragen. Die Malediven haben eine eigene Volleyball-Liga für die Hotels, eine Hotel-Volleyball-Liga. Wir hatten Fußball-Court, Badminton, Fitnessstudio war da, so ein kleiner Laden, wo man Zahnpasta, Kekse, alles Mögliche kaufen konnte, so die nötigsten Dinge. Und natürlich die Staff-Kantine war natürlich sehr intensiv aufgebaut. Da hat man ein Frühstück gehabt, wir hatten teilweise Live-Eggstation für die Mitarbeiter gemacht.
Wow.
Dann gab es Tea-Time, dann gab es Mittagessen, nochmal Tea-Time, Abendessen, Midnight-Snacks. Einmal in der Woche hatten wir Barbecue für die Mitarbeiter.
Das ist ja fast wie Urlaub für die Mitarbeiter.
Ja, die also haben schon gut
es wird sich
arbeiten
schon
müssen.
Offensichtlich
ja,
dann gekümmert, dass in diesem Dorf auch ein Leben entsteht sozusagen.
Ja,
ne?
Natürlich.
Auch
ja.
Initiativen geschaffen worden sind, um sicherzustellen, dass die Leute miteinander interagieren. Ja. Ne? Ob das nun bei sportlichen Aktivitäten ist oder beim gemeinsamen Essen, Frühstück, Mittag, Abend und so weiter. Muss man auch sicherstellen. Es gibt ja wahrscheinlich sonst niemanden, mit dem man sich dort umgibt, oder? Es sind ja im Wesentlichen die Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich.
Genau, und die Kollegen sind auch dann der Freundeskreis im Prinzip, mit dem man sich trifft. Ab und zu trifft man sich mal auf einem Zimmer, hat dort privat ein bisschen ein kleines Zusammenkommen. Und ja, man muss halt selber auch Initiative ergreifen und auf die Leute zugehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch nicht die Angst haben, mit verschiedenen Kulturen sich zu umgeben. Und ich habe sehr, sehr viel da auch gelernt über verschiedene Kulturen, wo man vielleicht, wenn man das nur im Urlaub hat, nicht so intensiv damit Kontakt hat.
Ja, du bist anschließend an deine Zeit auf den Malediven weiter nach Jordanien, richtig? Genau. Was waren damals die Gründe für dich, die Malediven zu verlassen? Denn also ich als Laie würde sagen, ist ein Ort, wo man auch bleiben kann, erstmal.
Kann man bleiben. Ich war 3 Jahre dort auf den Malediven, war eine super schöne Zeit, aber irgendwann ist dann auch mal gut, mit Inselleben. Also ich habe mich dann schon mal danach gesehen, mal wieder irgendwo anders hinzugehen, wo jetzt ich nicht überall von Wasser umgeben bin. Und dann, ich wollte immer schon mal eine Neueröffnung machen, eine Hoteleröffnung. Und da kam dann wieder der GM zum Vorschein, mit dem ich auf Teneriffa und in Athen war. Der war zu diesem Zeitpunkt, hat eine Hoteleröffnung auf Malediven gemacht und hat dann gesagt, er will sich eh mal die Hotels angucken und ob ich Zeit hätte, ihn mal zu treffen. Und dann kam er zu uns ins Hotel, ich habe ihm das Hotel gezeigt und dann haben wir gesprochen und dann hat er mich angesprochen, hey, ich komme demnächst zu Starwood zurück, also Marriott, und mache eine Hoteleröffnung. Ich kann dann nur nicht sagen, wo, aber hättest du prinzipiell Interesse? Ich habe gesagt, hey, wenn es mal spruchreich ist, ruf mich an. Und dann tatsächlich, ich glaube 2 Monate später, hat er mir gesagt, hey, ich gehe nach Jordanien, hast du Bock mitzukommen?
Und was war das für ein Hotel in Jordanien dann?
Das war eine Luxury Collection.
Okay, also, das heißt, für ihn war das dritte Mal Marriott mit dir zusammen sozusagen?
Genau, richtig, ja.
Und dann war das deine erste Hoteleröffnung zu dem damaligen Zeitpunkt? Das heißt, du bist als Küchenchef hin und hast dort als Executive Chef das Hotel mit dem Executive Committee sozusagen eröffnet? Oder?
Genau, richtig. Ich habe mich da auch in der Vorarbeit um den F&B-Bereich gekümmert zum Beispiel, weil da noch keiner da war. Die ersten Aufgaben waren eigentlich erstmal zu sondieren, was existiert überhaupt. Weil als ich angekommen bin, heißt in 4 Monaten müssen wir eröffnen. Und dann habe ich mir die Baustelle angeguckt und gesagt, das sind noch nicht mal Fliesen an der Wand. Und das hat sich dann tatsächlich auch sehr, sehr lange noch hingezogen, leider die Eröffnung. Aber die Hauptaufgabe war erstmal zu schauen, was für Konzepte werden entwickelt.
Ja.
Da gab es schon so ein bisschen so einen roughen Sketch, was gemacht werden sollte. Das haben wir dann nochmal ausgearbeitet. Und dann habe ich wirklich auch 2 Monate, glaube ich, mit der Architektin nur verbracht und mir die Bars angeguckt, die verschiedenen Küchen und da wieder das Feintuning gemacht, weil ein paar Sachen vergessen wurden, ein paar Sachen haben nicht gestimmt und dass es einfach auch vom Arbeiten her logisch ist. Zum Beispiel an der Strandbar war nie kein Platz für einen Bierkühler und so Sachen.
Das musste
dann noch, das musste dann eben noch nachgerüstet werden, genau richtig, oder kein Platz für die Gläser und so Sachen, wo nicht eingeplant war, weil die Leute, die diese Pläne gemacht haben, waren einfach nicht.
Ja, das heißt, du bist ganz strategisch die Outlets abgegangen sozusagen, um zu schauen, macht es auch Sinn, hier so zu arbeiten und können wir operativ überhaupt so arbeiten? Ja. Wie hast du damals in Jordanien dein Ankommen erlebt? Also von dem Verlassen der Malediven nach Jordanien, neues Land, neue Umgebung, neue Menschen, wie bist du da angekommen?
Ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, nicht so der Typ, der sich darüber sehr viele Gedanken macht. Ich gehe einfach irgendwo hin und hallo, hier bin ich. Und dadurch, dass ich halt auch schon den GM kannte, war das natürlich einfacher. Zusätzlich kam dann noch die Stellvertreterin, war auch eine Person, mit der ich schon mal gearbeitet hatte. Die war damals Head of Housekeeping in Athen. Also kannte ich diese Person auch schon. Und dadurch hat man schon wieder so Schnittpunkte gehabt. Und ich denke, für die Leute, die länger in der Hotellerie schon arbeiten, die werden das kennen. Man trifft immer mal wieder Leute, die man irgendwoher kennt oder arbeitet dann mal wieder mit denen zusammen.
Ja.
Und man trifft sich eigentlich immer wieder.
Ja.
Es ist so ein eigener Mikrokosmos.
Und was würdest du sagen, wenn du zurückschaust auf deine Zeit in Jordanien, na, jetzt gerade im Hinblick auf die Opening-Phase, was waren so die Highlights, die du erlebt hast?
Also zum einmal das Opening an sich, das ist schon mal eine super Erfahrung und kann ich nur jedem empfehlen.
Die Party selber, also der Opening-Tag sozusagen?
Nein, dieser ganze Prozess,
der
dann hinführt. Das ist sehr stressig, sehr intensiv, aber auch man muss öfters mal mit Frustration klarkommen, weil man es nicht immer unbedingt so läuft, wie man das möchte.
Ja.
Oder man bekommt halt nicht immer alles, was man gern haben möchte. Aber im Prinzip, das ist eine super Erfahrung, und die ich auf keinen Fall missen möchte. Und ich glaube, so eines der Highlights, nachdem das Hotel dann eröffnet war, ich muss sagen, ich bin sehr großer Filmfan auch. Ja. Und die erste größere Event oder die erste größere Gruppe, die bei uns war, war die Crew von Star Wars 9. Die dann bei uns im Hotel waren.
Filmproduktion auch?
Die Filmproduktion, ja, ja. Die haben dort in Wadi Rum ja gedreht, die Dreharbeiten. Und wir hatten sowohl den Regisseur als auch die ganzen Hauptdarsteller bei uns. Wir hatten die ganze komplette Stunt-Crew, die Produktionsteam. Die waren alle vor Ort und mit denen habe ich mich ständig unterhalten. Man war immer in Kontakt mit denen und das war super interessant, mit den Leuten zu sprechen.
Das heißt, man geht auch über einen Korridor sozusagen und läuft dann in die Schauspieler rein,
genau,
sozusagen,
ja.
Und ist dann im Dialog.
Genau, ja.
Ja, okay, also das ist natürlich wirklich ein Highlight.
Ja, also, und ich denke, ich bin zwar jetzt nicht in dieser Zeit geboren, aber ich bin mit Star Wars eigentlich aufgewachsen, mhm, und dann die Leute zu sehen, das,
ja, ja,
das ist schon Wahnsinn für, ja, mich gewesen.
Wie sah deine Aufgabe in der Hinsicht aus, na, wenn so eine Crew kommt und wir sagen mal, die sind für 10 Tage bei euch, weil sie in den 10 Tagen produzieren, die haben ja natürlich Anforderungen an das kulinarische Angebot.
Ja.
Kümmerst du dich dann in Abstimmung mit dem Event-Team darum, dass...
Ja, wir haben also immer versucht, auch für die, dadurch, dass sie halt sehr lange da waren,
mhm,
und auch in einer Zeit, wo nicht alle Restaurants offen waren, weil es war wirklich direkt nach der Eröffnung,
mhm.
Und wir haben dann eigentlich in einem der Restaurants, das noch nicht offen war, mhm, jeden Tag irgendwie ein anderes Thema gehabt, wo die dann hingehen, okay, konnten auch und eben dort was essen konnten.
Mhm.
Wir haben dann für die eine Endproduktionsparty gemacht mit 600-700 Leuten mit verschiedenen Stationen um den Pool rum, am Strand. Die haben ein riesen Feuerwerk gemacht. Die haben dadurch eine... Und unser Hotel war direkt neben dem Wochenendpalast vom König.
Mhm.
Und normalerweise dürfen da keine Feuerwerke gemacht werden. Mhm. Die hatten aber dadurch, dass auch der König ein riesiger Filmfan ist, hatten sie halt die Möglichkeit, da ein riesen Feuerwerk abzubrennen. Das war wahnsinnig. Ich habe noch nie so ein großes Feuerwerk gesehen. Das haben die alle selber gebaut, haben die ganzen Special-Effect-Leute.
Ja, das sind so Erfahrungen, die machst du wahrscheinlich auch nicht alle,
ja,
Tage. Ne?
Nee.
Wir müssen über eine ganz wichtige Station sprechen, auch weil ich ein persönlicher Fan bin. Diese Station war in Spanien und zwar in Barcelona im W Barcelona.
Genau.
Erzähl doch mal ein bisschen was über dieses Hotel, dass die Hörerinnen und Hörer das einordnen können, um welches Hotel es geht.
Ich glaube, W Barcelona ist so eines der Flagships, die wir eigentlich haben hier in Europa. Ist ein Icon in, mhm, Barcelona. Also ich denke, auf jedem Skyline-Bild, das man von Barcelona sieht, sieht man dieses Hotel, das so aussieht wie ein Segel.
Mhm. Steht im Meer.
Steht ins Meer reingebaut, mhm, genau. Komplett aus Glas eigentlich. Also für mich eines der faszinierenden Hotels, in dem ich bisher war.
Ja, da warst du auch noch Executive Chef.
Genau.
Was hat das Hotel für dich zu dem besonderen Ort gemacht? Weil du warst fast 4 Jahre dort.
Ja. Ich glaube, es ist diese W-Atmosphäre.
Ja.
Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich denke, W ist auch eine meiner Lieblingsmarken, muss ich sagen. Da bin ich absolut Fan geworden. Und das Team war eine Sache. Immer dieses was Neues und sich selbst zu erfinden.
Mhm.
Das ist das, was so richtig viel Spaß gemacht hat dort. Und es war sehr anstrengend, es war nicht immer einfach. Also, mhm, und es waren sehr, sehr viele Stunden, die man da auch verbracht hat, um weiterzukommen. Aber man kam immer weiter. Und dieses immer wieder was Neues, immer wieder sich neu erfinden, nie stehen bleiben. Das ist eigentlich das, was mir das sehr, sehr viel Energie gegeben hat und sehr viel Spaß gemacht hat auch.
Mhm.
Zusätzlich kam dann noch, ich war zu der Zeitpunkt da, diese Corona-Jahre.
Mhm.
Und das hat, glaube ich, dieses Grundteam, was da war, noch mal enger zusammengeschweißt. Und ich glaube, von allen Hotels würde ich sagen, das ist so das, wo ich wirklich eine sehr familiäre auch Atmosphäre hatte und mit den Leuten auch immer noch sehr familiär in Kontakt bin. Also war so eine Zweitfamilie für mich.
Hast du dort Spanisch gesprochen, weil du es auf Teneriffa gelernt hast?
Ich habe es auf Teneriffa gelernt, viel wieder vergessen,
mhm,
und dann wieder eben verbessert und wieder rausgeholt quasi.
Jetzt kenne ich natürlich die Architektur des Hotels. Wo ist da die Küche gelegen? Und schaut man da übers Meer oder wie kann ich mir den Arbeitsplatz vorstellen?
Wir haben verschiedene Küchen gehabt.
Mhm.
Die Hauptküche war quasi hinter der Hauptbar.
Mhm.
Durch diese Tür durch und man guckt leider nicht aufs Meer. Also
aber über die Stadt oder welche Richtung ist das
denn
dann?
Nein, also die Küche selbst ist im Zentrum des Hotels.
Ach, okay, verstehe.
Genau, also wir haben eigentlich direkt Zugang zu der Bar,
mhm,
dann über Roomservice zur Rezeption, mhm, und zu unserem Ballsaal.
Gut, ist natürlich in dem Gebäude effektiv für die Logistik wahrscheinlich auch.
Genau, richtig.
Auch,
ne? Also man kann verschiedene Locations,
ja,
gleichzeitig bedienen.
Ja. Du hast zuvor für Sheraton, Luxury Collection und Le Méridien gearbeitet, ne, als Starwood bzw. Marriott, ja, Brands. Was war, weil du es gerade auch schon erwähnt hast, neu für dich, als du die W-Brand erlebt hast? Die ist ja eine sehr laute Marke, ja, ne? Eine sehr lifestyleige Marke. Wie war das für dich, dort anzukommen, als du eher aus klassischen Luxusmarken kamst?
Ja. Gut, Luxury Collection ist ja auch nicht wirklich klassischer Luxus. Ja. Das ist ja auch ein bisschen
Lifestyle.
Lifestyle. Aber W ist dann nochmal eine ganz andere Liga. ich war über. Das erste Mal war ich in Kontakt mit W, glaube ich, das war auf den Malediven, mhm, weil wir da auch ein W hatten und ich öfters mal mit dem Küchenchef zusammen war auch dort öfters mal ausgeholfen hatte und dadurch kannte ich die Marke schon ein bisschen, mhm, dieses sehr bunte, sehr laute Musik die ganze Zeit. Aber ich glaube, man muss sich einfach darauf einlassen. Man muss einfach vielleicht auch so ein bisschen sein Gehirn oder seinen Kopf ein bisschen wegdenken von diesem ganz klassischen, die weißen Handschuhe mal ablegen und mhm, dann sagen, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein und ich glaube, das ist in jedem Beruf ist es, oder in jeder neuen Hotel einfach mal drauf einlassen auf die neuen Sachen.
Ja, was für mich interessant wäre, aber du hattest es eigentlich vorhin auch schon mal thematisiert, wie hast du das gemacht und das ist sicherlich für Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, durch diese viele Reiserei und dieses Hopping von Destination A zu B zu C, wie hast du es geschafft vor Ort Freundschaften zu kreieren und vor allem, weil du gerade sagtest, du hast immer noch Freunde in Athen, wie schaffst du es, diese Freundschaften aufrechtzuerhalten?
Also die Freundschaften aufrechtzuerhalten über Social Media. Mhm. Ich habe jetzt noch eine WhatsApp-Gruppe auf meinem Telefon von Leuten, die mir auch dann von Malediven nach Jordanien gefolgt sind, mit denen ich dort schon gearbeitet hatte. Ja. Und mit denen bin ich jetzt immer noch regelmäßig in Kontakt. Mhm. Und WhatsApp, E-Mails, mhm, FaceTime. Mhm. Es ist relativ leicht. Es ist ja nicht mehr so, dass man Briefe schreiben muss.
Und vor Ort hast du dann einfach, weil du so ein Typ bist, dass du auf Leute zugehst, es einfach gehabt, Leute kennenzulernen? Oder?
Also ich hatte es nie sehr schwierig, Leute kennenzulernen. Ich habe mir da, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht. Ja, okay. Es lief einfach.
Das ist sehr natürlich gewesen.
Es ist sehr natürlich gewesen. Okay. Man muss natürlich offen sein. Mhm. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ein bisschen auch vielleicht so innere Vorurteile mal über Bord werfen, was man vielleicht auch hat. Und auf die Leute zugehen. Und ich fand es immer hochinteressant, auch verschiedene Kulturen, mhm, wenn die so Sachen erzählen. Ich hatte auf den Seychellen sehr viele Leute, die an Black Magic geglaubt haben und mir dann Sachen davon erzählt hatten. Was natürlich sehr weird für mich war, ja, mhm, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war es dann auch wieder interessant.
Ja.
Das kennt man nur so aus Filmen eigentlich. Da gibt es dann wirklich Leute, die an diese Sachen glauben. Mhm. Und man sollte das auch nicht abtun und einfach, mhm, auf die Leute zugehen, darauf eingehen. Ja. Man muss ja nicht selber glauben, aber einfach offen sein.
Ja.
Und auch mal dafür, aber auch offen dafür sein, dass man vielleicht mehr nicht unbedingt 100% einer Meinung ist und, mhm, sich trotzdem auf einem normalen Niveau verständigt.
Ja, ich glaube, das ist eine richtig gute Empfehlung zu sagen, sich einfach mal darauf einlassen, auch vorurteilsfrei darauf einlassen und neugierig sein. Genau. Ne? Also man muss ja nicht jede Meinung teilen, aber neugierig zu sein hat im Zweifel noch niemandem geschadet und das macht wahrscheinlich dann auch das Bilden von Freundschaften vor Ort sehr viel
einfacher. Ich glaube, das ist auch gerade jetzt aus der Küche kommend, auch neue Sachen probieren. Das geht ja auch damit einher.
Ja, total.
Neue Gerichte probieren, verschiedene nationale Küchen probieren. Mhm. Und gerade die Malediven, da hatten wir ja auch sehr viele Mitarbeiter, gerade aus Bangladesch, Sri Lanka, mhm, Indien, aus Thailand. Mhm. Und eben denen ihr Essen auch zu probieren, wenn die privat für sich gekocht haben, mhm, war ich auch öfters eingeladen.
Ja.
Und das war immer, also auch mal Reis mit den Händen zu essen, was für mich völlig irgendwie komplett anders war und eigentlich unnatürlich war. Ja. Aber das einfach mal zu machen, warum nicht?
Ja. Wir sprechen mal kurz über das Thema Leadership. Du bist ja in vielen verschiedenen Executive-Chef-Rollen gewesen und mit deiner internationalen Erfahrung und den diversen Rollen in unterschiedlichen Hotels und Destinationen hattest du natürlich auch verschiedene Sparring-Partner, verschiedene Vorgesetzte und unterschiedliche Teams. Wie würdest du denn deinen Leadership-Stil beschreiben? Also was sind so die Werte deiner Führungsarbeit? Wofür stehst du, wenn es um Leadership geht?
Also ich denke, was ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass man keinen festen Leadership-Stil hat, mhm, weil gerade wenn man ins Ausland geht, es funktioniert nicht unbedingt, der gleiche Stil funktioniert nicht unbedingt in jeden Ländern und in jeder Kultur. Mhm. Also man muss auch auf diese Kulturen eingehen, mit denen man arbeitet und genauso ist es so, man hat verschieden qualifizierte Leute, mhm, und dass sich der eine hat hier die Stärken, der andere hat da die Schwächen, mhm, und einfach die Leute auch so einzusetzen nach ihren Schwächen und Stärken, mhm, und versuchen die Leute auch zu trainieren und dort, wo eben die Schwächen liegen, mhm, die so gut wie es geht zu verbessern.
Ja, und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie intensiv die Arbeit war, die du erlebt hast in der Vergangenheit. Du hast gerade gesagt, Malediven waren eine 6-Tage-Woche ja eh die Regel. Ja. Ne? Man hatte einen Tag frei, den Samstag sozusagen. Wie machst du das heute mit Privatleben, mit Job? Wie bringst du das in Einklang? Hast du da eine Strategie? Versuchst du dich, dich vom Job abzulenken, Dinge zu machen, die eben mal nicht mit Kochen oder nicht mit Food and Beverage zu tun haben? Wie löst du das privat?
Auf jeden Fall, also eine gesunde Work-Life-Balance ist natürlich wichtig. Mhm. Man muss sich da nichts vormachen. Also ich habe die nicht immer. Mhm. Versuche aber auf jeden Fall an meinen freien Tagen dann wirklich abzuschalten. Was ich viel mache, ist in der Natur sein. Mhm. Ich wandere unheimlich gerne und ich arbeite sehr gerne im Garten. Also das sind so Sachen, wo ich dann wirklich auch mal ausspannen kann und es erdet mich dann auch wieder. Kraftsport ist eine andere Sache, die ich gerne mache, also ins Fitnessstudio gehen und Gewichte stemmen, so Sachen, dann, wo man eigentlich mal komplett abschalten kann und meinen Kopf komplett frei kriegt. Ja. Das war auch auf den Malediven zum Beispiel, Tauchen war so eine Sache, dass man da unten, man hat wirklich nur die Geräusche, die das Meer abgibt und keiner redet mit einem. Das war sehr gut zum Ausspannen. Ja.
Und wie sieht das dann am Ende jetzt mit Kochen privat aus? Kann man sich das so vorstellen, wenn man jahrelang selber Küchenchef war, dass man dann abends nach Hause kommt und sich noch was wahnsinnig Aufregendes zaubert? Oder ist man dann auch mal mit einer Pasta und einer Tomatensauce bedient?
Ich finde teilweise die Einfachheit der Gerichte ist
die Kunst.
Die Kunst, es einfach zu halten und die Produkte. Und das ist, ich glaube, das ist auch sowas, was mich an der Küche immer fasziniert hat, die Produkte und mit den verschiedenen Produkten zu arbeiten und den Respekt vor dem Produkt zu haben. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bin niemand, der sehr viel mit Shishi auf seinem, also privat jedenfalls nicht. Ich mache mir gerne mal eine Pasta zu Hause oder ein Fried Rice oder irgendwas, so sind die richtigen, oder Curry. Aber ich koche auch noch sehr gerne. Ich backe auch sehr gerne zu Hause.
Ach, okay.
Also ich backe auch mein eigenes Brot und so Sachen noch. Das ist auch so Sachen, die mich dann einfach entspannen.
Und auch Dinge, die dich nach wie vor interessieren, obwohl du die Küche verlassen hast.
Auch mal neue Sachen wieder ausprobieren. Man sieht mal hier und da ein Rezept. Mhm. Probiere ich mal aus.
Mhm. Ja. Gab es mal ein Produkt, das du kennengelernt hast, also ein Lebensmittel, wo du sagen würdest, mich hat überrascht, wie vielfältig das einsetzbar ist, oder auf den Malediven ein lokales Produkt, wo du sagst, damit habe ich gekocht, oder Teneriffa, Griechenland, wo auch immer du warst, wo du sagst, das ist eine Zutat gewesen oder ein Lebensmittel, mit dem ich
gut
gearbeitet habe?
Gerade im asiatischen Bereich gibt es sehr, sehr viele Lebensmittel, die man hier nicht so kennt und mit denen man dann arbeitet. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass es ein spezifisches war, aber ich denke, die Vielfältigkeit in den Küchen an sich hat mich fasziniert. Mhm. Wenn man hier in Deutschland zum Beispiel zum Inder geht, dann hat man ja immer so ein bisschen so dieses einheitliche und sehr auf den europäischen Gaumen abgestimmt. Aber wenn man dann wirklich das Echte isst, das ist nochmal eine ganz andere Welt, die sich da einem auftut. Und ich glaube, da offen zu sein und das zu erleben, ich glaube, das ist eigentlich die eigentliche Faszination davon.
Ja. Wenn du den jungen Menschen jetzt einen Ratschlag geben müsstest, ne, die einen ähnlichen Weg gehen wollen, ich hatte das jetzt kürzlich bei einer Konferenz mit jungen Talenten innerhalb des Konzerns erlebt, die ganz diverse Fragen haben, vor allem auch zum Thema internationale Karriere. Würdest du deinem jüngeren Ich oder den jungen Menschen da draußen einen Ratschlag geben, wenn es darum geht, dass sie einen ähnlichen Weg gehen wollen, ne, diesen internationalen Kontext beispielsweise?
Ich glaube, es ist just do it. Just do it. Ja. Den inneren Schweinehund überwinden und einfach diesen ersten Schritt wagen. Mhm. Und das war auch bei mir so. Ich musste auch erstmal meinen inneren Schweinehund ein bisschen überwinden. Ich glaube, es hat mir geholfen, dass ich wirklich diese Idee hatte, nur ein halbes Jahr wegzugehen. Mhm. Und das wurde dann zu diesem Selbstläufer quasi. Aber einfach mal rauszugehen in die Welt, es wird schlechte Erfahrungen geben. Es wird nicht alles leicht sein, aber ich glaube auch, sowohl die guten als auch die schlechten Erfahrungen, die ich hatte, haben mich eigentlich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Das ist ein Statement. Das ist vor allem ein sehr guter Abschluss für unser Gespräch. Ich will aber noch eine Sache von dir wissen, Roman. Du bist selbst viel gereist, sicherlich auch auf den Malediven mal Inselhopping gemacht, also auch da viel erlebt. Gibt es eine Reisedestination, wo du sagen würdest, die sollte man sich auf die Bucketlist machen, da sollte man gewesen sein?
Also ich denke, Athen ist definitiv so ein Ort.
Ja.
Jordanien auf jeden Fall mit Petra, Wadi Rum am Toten Meer, der hat super schöne Ecken. Mhm. Ich glaube, Jordanien wird auch ein bisschen populärer mittlerweile. Mhm. Ich sehe immer wieder mal Commercials darum und Werbung dafür. Was ein Land war, was mich sehr fasziniert hat, als ich auf den Malediven war, hatte ich die Chance, zweimal nach Sri Lanka zu fliegen. Superschönes Land, echt. Also wer die Möglichkeit hat, einmal nach Sri Lanka gehen.
Prima, dann kann ich sagen, jetzt die Reisepläne für
nächstes Jahr sind fertig. Ne?
Nächstes Jahr fertig machen. Roman, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen
Dank für die Insights, hat viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir off-record weiter quatschen.
Super.
Bis bald.
Ja.